RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
4 Uhr mit Gabriela Kühne. Rund 2 Wochen nach der Messerattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine 30-jährige Frau hat laut Polizei am Abend mitten in der Stadt auf 2 Passanten eingestochen und einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Nachdem Augenzeugen die Polizei alarmiert hatten, konnte die Frau aufgegriffen werden, wie Polizeisprecher Thomas Schelzhorn im Bayerischen Rundfunk schildert.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier im Bavariaring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Der Sprecher des Polizeipräsidiums München, Thomas Schelzhorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die mutmaßliche Täterin und die beiden Opfer nicht. Das Tatmotiv ist noch unklar. Die genauen Umstände des Schusswaffengebrauchs werden jetzt untersucht. Die Ermittlungen dazu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen. US-Präsident Trump hat die Entsendung von 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles angeordnet. Das bestätigte seine Sprecherin. In der kalifornischen Stadt hatte es wiederholt Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE gegeben, die bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen hatten. Die demokratische Bürgermeisterin von L.A. Buzz hatte sich bereits von den Razzien distanziert. Russland hat die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn, Zugwaggons und 2 Privathäuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. Charkiw war erst Samstag früh von russischen Angriffen erschüttert worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt.
Im bayerischen Passau ist ein Mann offensichtlich absichtlich mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 5 Personen verletzt, unter ihnen die Ehefrau des Täters und deren gemeinsame Tochter. Nach Angaben der Ermittler könnte ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat sein. Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das waren die Nachrichten. Das Deutschlandwetter. Am Tage wechselhaft, mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da starten wir mit einer Entwarnung auf der A73 Feucht-Nürnberg. Kein Falschfahrer mehr zwischen Feucht- und Nürnberg-Münchner Straße. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Und die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuzessen-Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Kommen Sie weiterhin gut durch.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz weiterhin aus den Studios hier von NDR Info in Hamburg. Hallo. Ja, es ist ein kleines Kärtchen, so groß wie eine Kreditkarte oder eine Krankenkassenkarte. Aber dieses kleine Kärtchen, das kann Leben retten. Der Organspendeausweis. Auf diesem kann man dokumentieren, ob man im Falle des eigenen Todes bereit ist, seine Organe zu spenden. Gestern, zum Tag der Organspende, wurde mal wieder auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht. Natürlich immer auch verbunden mit der Hoffnung, dass noch mehr Menschen in Deutschland ein solches Kärtchen im Portemonnaie mitführen oder sich online als Spender oder Spenderin registrieren lassen. Denn es warten nach wie vor viel mehr Menschen auf ein lebensrettendes Organ, als es gespendete Organe gibt. Nicole Volkmann aus Bargteheide in Schleswig-Holstein hatte Glück. Sie lebt dank eines Spenderherzes, welches sie in allerletzter Minute im Februar diesen Jahres bekommen hat. Christiane Staus mit der sehr persönlichen Geschichte einer Frau, die eine zweite Lebenschance bekommen hat.
Nicole Volkmann muss heute ein bisschen langsam machen, etwas gemächlicher spazieren gehen. Viel zumuten darf sich die 48-Jährige noch nicht, denn in ihrem Körper trägt sie etwas ganz Wertvolles.
Also bekommen habe ich das Herz am 12. Februar diesen Jahres, also vor 3 Monaten und einer Woche. Und das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Einfach ein Wunder.
Mit Mitte 20 hat sie die Diagnose HCM bekommen, hypertrophe Kardiomyopathie. Eine Erkrankung, bei der der Herzmuskel verdickt und damit die Herzfunktion beeinträchtigt ist. Jahrelang muss sie Beta-Blocker nehmen und regelmäßig ihr Herz untersuchen lassen. Nachdem ihr 2012 ein Defibrillator mit Herzschrittmacher eingesetzt wird, müssen ihre Ärzte 2023 feststellen, Nicole Volkmanns Herz wird schwächer, auch andere Organe sind bereits angegriffen. Sie muss schnellstmöglich auf die Warteliste für ein Spenderherz.
Frau Volkmann ist während ihrer Wartezeit schwer dekompensiert, das heißt, ihr Kreislauf hat versagt, sodass sie mit einem Lungenödem, einem Rückstau in die Lunge, intubiert und beatmet werden musste und im künstlichen Koma war.
Erklärt ihr operierender Arzt Alexander Bernhardt.
Und wir konnten das in ihrem Fall dann auch nur lösen, indem wir ein zeitweiliges herzunterstützendes System implantiert haben. Das Gerät heißt Impellerpumpe. Die Schwierigkeit, die wir zusätzlich hatten, ist ihre Grunderkrankung, die sie zur Herzschwäche geführt hat, sodass uns die Alternativen zur Transplantation gefehlt haben.
Todkrank wartet Nicole Volkmann auf ein neues Herz. Zweimal gibt es dann auch ein mögliches, doch beide passen nicht. Auf dem Papier sehen die Organe optimal für Nicole Volkmann aus. Die Blutgruppen sind kompatibel, auch Größe und Gewicht des Organs passen zu ihr. Erst im Spenderkrankenhaus erkennen die Ärzte, dass die Funktion des Spenderherzens sich verschlechtert hat und für eine Transplantation nicht mehr akzeptabel ist. Dann, am 12. Februar dieses Jahres, stellen die Ärzte beim dritten Herz fest, es passt. Während im Spenderkrankenhaus das Organ entnommen wird, wird Nicole Volkmann auf die OP vorbereitet.
Das bedeutet, wir haben den Brustkorb eröffnet, wir haben die Herz-Lungen-Maschine angebracht und zu dem Zeitpunkt, als dann das Spenderorgan bei uns im OP-Saal gewesen ist, haben wir die Herz-Lungen-Maschine angefahren und wir haben dann die Aorta abgeklemmt, sodass im Grunde das Herz aus der Zirkulation ausgeschlossen wurde, haben dann das erkrankte Herz und die Impeller entfernt und haben dann das neue Herz möglichst schnell dann eingenäht und haben dann anschließend das Herz langsam von der Herz-Lungen-Maschine entwöhnt. Anschließend ist Frau Volkmann dann ganz stabil auf die Intensivstation gegangen.
Sie hatte Glück, dass sich überhaupt ein passendes Spenderorgan fand, erklärt Herzspezialist Hermann Reichenspurner.
Wir verfügen zurzeit über 10 Organspender pro Million Einwohner. Im Jahr verglichen mit Spanien 47 Organspender pro Million Einwohner, also knapp 5-mal so viel. USA auch deutlich mehr. Österreich, unser deutsch sprechendes Nachbarland, fast 3-mal so viel. Also wir haben ein großes Problem im Mangel an Organspenden in Deutschland. Also die schnellste Lösung wäre die Einführung der Widerspruchslösung, die ja alle anderen Eurotransplantländer in den letzten Jahren eingeführt haben.
Nicole Volkmanns Leben ist nun ein anderes. Sie muss ihre Ernährung komplett umstellen, darf nicht mehr ungeschützt in die Sonne, muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Für ihren Spender zündet sie jeden Tag eine Kerze an.
Tja, und wer sich von dieser Geschichte jetzt motiviert fühlt und sich vielleicht doch nochmal mit dem Thema Organspende beschäftigen will, für den haben wir jetzt noch ein Gespräch vorbereitet mit Johannes Niesen vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Er hat meinem Kollegen Andreas Busche vom WDR erklärt, ein Organspendeausweis schafft Klarheit und entlastet im Ernstfall auch die Familie.
Also Klarheit ist, dass ich, solange ich lebe, eben selbstbestimmt habe, was mit meinen Organen passiert. Es ist dann oft zu spät, wenn man in der Situation ist, dass jemand über einen entscheiden muss, ob man die Organe spenden kann oder nicht. Von daher empfehlen wir allen, möglichst früh einen Organspendeausweis auszufüllen oder sich im Organspenderegister registrieren zu lassen oder eine Patientenverfügung zu machen. Das sind so die Möglichkeiten. Man kann sogar ein Tattoo irgendwo installieren, dass wenn der Notarzt kommt oder die Notärztin dann entsprechend auch ein Hinweis da ist. Das ist rechtlich nicht binde, aber das ist das, was heute auch schon sogar gängig ist.
Ich habe mal geschaut, ich habe selbst meinen Organspendeausweis vor Jahren mal ausgefüllt, deswegen musste ich noch mal gucken. Also es geht online, es geht aber auch, dass ich mir einfach so einen haptischen Ausweis schicken lasse. Was passiert dann eigentlich? Werde ich irgendwo registriert oder hängt das alles an diesem Ausweis, den ich dabei habe?
Es hängt alles in dem Fall an dem Ausweis, den Sie dabei haben oder nicht. Das heißt, von daher ist das ganz wichtig. Wir verschicken im Jahr 15 Millionen Organspendeausweise in Deutschland. Das ist eine ganz schön große Anzahl. Wichtig ist, dass ich den aber immer dann bei mir trage und dann kann der Notarzt oder die Notärztin in dem Fall dann auch schnell sehen, man hat sich dafür oder dagegen entschieden. Also das Wichtigste ist eben, eine Entscheidung zu treffen. Das kann man auch über das Organspenderegister. Da haben sich bisher über 300.000 Menschen gemeldet. Die haben dort ihre Entscheidung dokumentiert. Das heißt, in dem Fall, wo der Organspendeausweis nicht dabei ist, kann der Notarzt oder Notärztin kann im Krankenhaus auch danach schauen, hat der Patient, die Patientin hier auch schon eine Entscheidung zeitlebens getroffen oder nicht.
Okay, das heißt, sollte ich mich irgendwann, warum auch immer, entscheiden, nee, ich möchte jetzt doch nicht mehr Organspender sein, dann muss ich dem Register Bescheid sagen, dass die mich rauslöschen oder einfach den Ausweis zerreißen.
Genau so machen sie es.
Die älteste Spenderin in Deutschland von einem Organ ist, glaube ich, eine Leberspenderin und die war 98 Jahre alt. Ich frag Sie mal ganz direkt, Herr Doktor, ist die Leber mit 98 Jahren noch brauchbar?
In dem Fall war es so. Wenn man zeitlebens die Leber geschont hat, dann ist sie auch mit 98 noch zu spenden. Das ist das Gute zu wissen. Das Alter spielt keine Rolle. Es ist wirklich keine Frage des Alters, sondern entscheidend ist der Zustand der Organe. Der hängt eben nicht nur unbedingt vom Alter auf dem Kalender ab, sondern im Zustand, wie es die Leber zum Beispiel in der Vergangenheit eben gefragt worden ist.
Es ist schön, wie der Elefant im Raum steht mit dem Alkohol. Nein, ist klar. Also es kann auch in jungen Jahren ein Organ schon nicht gut funktionieren, wenn ich es nicht gut behandelt habe. Also Alter, kein Thema, haben wir abgeräumt. Was ist denn grundsätzlich mit Vorerkrankungen, die vielleicht noch gar nicht Organe befallen haben, aber ne, Diabetes zum Beispiel?
Also entscheidend ist nachher immer der Zustand des Organes selber. Wenn ich chronisch Diabetes krank bin, kann es sein, dass die Leber zum Beispiel dann nicht mehr transplantiert werden kann oder auch die Niere. Die Niere ist ja das Hauptorgan, was am meisten gefragt wird. Aber das Entscheidende ist eben, ist diese Krankheit ansteckend, die man hat. Das heißt, wenn ich das Organ dann entnehme und jemand anders gebe, würde auch die Infektion, zum Beispiel eine HIV-Infektion, mit einhergehen. Oder wenn eine Tumorerkrankung bei dem Spender oder Spenderin vorhanden ist oder gegeben ist, dann wird das Organ auch nicht gespendet werden können. Das ist so, also Vorerkrankungen im Prinzip möglich, Organspende. Man muss nicht kerngesund sein, um Organe zu spenden.
Okay. Ich habe mir mal die europäische Liste angeguckt. Die Spanier sind ganz oben. Die sind Spitze in Europa in Sachen Organspende. Was machen die denn eigentlich anders oder besser?
Also die haben die Widerspruchslösung. Das heißt, ich muss zeitlebens eben sagen, ich möchte nicht, dass meine Organe gespendet werden, um überhaupt dann Organe nicht zu spenden. Sonst wird davon ausgegangen, wenn ich dann eben hirntot bin, dass meine Organe gespendet werden können in Spanien. Das ist eine andere Voraussetzung. In Deutschland wird das auch genau diskutiert, ob man diese Widerspruchslösung einführt. Das verunsichert den einen oder anderen, aber im Prinzip ist das Gute, dass wir in Deutschland jetzt über Organspende reden. Der Unterschied vielleicht noch kurz dazu zwischen Spanien und Deutschland ist, dass in Spanien vierfach mehr Organe gespendet werden. Also das ist aufgrund dieser unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen so.
Soweit Dr. Johannes Niesen, der kommissarische Leiter des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Ja, Sie haben es gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Dieser Vorfall, der weckt Erinnerungen an den Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof vor rund 2 Wochen in München. Da hat eine Frau an der Theresienwiese Menschen mit einem Messer angegriffen. 2 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Die Theresienwiese, die ist ja sicher vielen Menschen auch außerhalb Münchens bekannt. Schließlich zieht sie ja gerade in Zeiten des Oktoberfests Millionen von Besucherinnen und Besuchern an. In den Tagesthemen hat nun Ingo Zamperoni mit Tobias Bönte über den Vorfall gesprochen. Er war vor Ort in München und schildert seine Eindrücke.
Ja, es war 19.45 Uhr, als der erste Notruf bei der Polizei eingegangen ist. Die 30-jährige Frau, die mutmaßliche Täterin, hat ca. 900 Meter entfernt von hier auf einen 56-jährigen Mann eingestochen, diesen dabei leicht verletzt, ist dann weitergegangen und hat eine 25-jährige Frau auf dem Weg hier Richtung der Theresienwiese bei der Schwanthaler Höhe ebenfalls mit dem Messer verletzt. Hier unmittelbar an der Theresienwiese, am Bavaria-Ring, wurde sie dann von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme hat sie auch die Polizisten mit dem Messer bedroht, woraufhin die Beamten auf die Frau schossen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, kam ins Krankenhaus, wurde dort notoperiert, ist allerdings dann im weiteren Verlauf des Abends dort verstorben.
Gibt es denn schon Erkenntnisse über mögliche Hintergründe dieser Tat?
Die sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ich habe gerade nochmal mit dem Polizeisprecher hier vor Ort gesprochen. Stand jetzt ist es so, dass die Polizei keine Verbindung zwischen den Opfern und der Täterin herstellen kann. Dementsprechend ist es noch absolut unklare Motivlage. Die Polizei ermittelt natürlich weiter, ist jetzt auch im Gespräch mit dem Umfeld der Frau, die hier wohl auch in der Nähe gewohnt hat. Und morgen werden wir da wohl etwas mehr wissen zu den Hintergründen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.
Sagt Reporter Tobias Bönte im Gespräch mit Ingo Zamperoni in den Tagesthemen. Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute, am Pfingstsonntag, lässt das gute Wetter leider weiterhin auf sich warten. Neben vielen Wolken mal mehr, mal weniger Sonne und immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Höchsttemperaturen 13 Grad in der Eifel bis 21 Grad in der Niederlausitz. Zunehmend mäßiger bis frischer Südwest, später West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, bei kräftigen Gewittern auch Sturmböen möglich. Und das sind die Aussichten. Am Pfingstmontag bei Sonne und Wolken gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, teils windig, im Süden dagegen freundlich und trocken, 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und das sind die aktuellen Temperaturen. Aachen 12 Grad, Bremen 12 Grad, Dresden 14 Grad, Hamburg 10 Grad, Kiel 12 Grad, Leipzig 14 Grad und Stuttgart 15 Grad. Die Zeit, es ist gleich 4.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die undurchsichtige Finanzierung von NGOs durch die EU, die ist ja bereits seit Monaten ein Streitgegenstand bei der EU in Brüssel. An wen fließen welche EU-Gelder und was wird damit eigentlich genau finanziert? Schon länger beklagen vor allem die Konservativen in der EU da Transparenzmängel. Jetzt legte die Welt am Sonntag nach mit einem Bericht über angebliche Geheimverträge, die der Zeitung vorliegen sollen. Diese sollen beispielsweise belegen, dass bestimmte Umweltverbände von der EU für Kampagnen und Klagen gegen bestimmte Firmen bezahlt worden seien. Matthias Reiche dröselt die Sachlage mal für uns auf.
Der Aufreger ist ein Vertrag von 2022 mit der Umweltorganisation Client Earth. Jedem Abgeordneten konnte die Vereinbarung seit langem bekannt sein, weshalb es nicht wirklich ein Geheimnis war, dass die NGO 350.000 Euro erhielt für ein Konzept, um den Kohleausstieg voranzutreiben und dabei mit Bürgerbewegungen sowie Protestgruppen zusammenzuarbeiten. Für die CSU-Europaparlamentarierin Monika Hohlmeier ist vieles dabei bedenklich. Sie sitzt für die EVP, der größten Parlamentsfraktion, im Haushaltskontrollausschuss, wo man die einzelnen NGO-Verträge analysiert hat. Dabei sei auch deutlich geworden, dass einige NGOs die ihnen zur Verfügung gestellten EU-Zuschüsse für radikale, nicht den EU-Werten verpflichtete Projekte benutzt hätten.
Und das bedeutet in der Konsequenz, dass EU-Gelder nicht zur Unterminierung des Rechtsstaats dienen dürfen, um den Rechtsstaat auszuhebeln und grundlegende Rechtsstaatsprinzipien auszuhebeln. Wir fanden teilweise die Unterstützung von lokalen Protestaktionen, die sogar teilweise gewalttätig geworden sind.
Seit Monaten wird in Brüssel um die Art und Weise der NGO-Finanzierung gestritten. Im April hatte auch der Europäische Rechnungshof die mangelnde Transparenz bei der Mittelvergabe kritisiert. Die EU-Kommission hat daraufhin ihre Regeln für die finanzielle Förderung von NGOs deutlich verschärft und Maßnahmen für mehr Transparenz ergriffen. Aber das müsse natürlich alle betreffen, die EU-Mittel bekommen, sagt der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund. Und es stimme auch nicht, dass EU-Geld verwendet wurde, um für die Kommission Lobbyarbeit zu leisten.
Richtig ist, die Europäische Kommission finanziert eine lebendige Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, ist wichtig in der Demokratie und führt am Ende zu einer besseren Debatte und damit eben auch zu besserer Gesetzgebung, wenn alle Interessen gehört werden in diesem Prozess.
Das sieht René Repasi ganz ähnlich. Der Vorsitzende der SPD-Europaparlamentarier ist überzeugt, dass die NGOs in Brüssel eine wichtige Rolle spielen.
Schon jetzt ist es so, dass Industrielobby hier überall dominant ist und NGOs sind das entsprechende Gegengewicht dazu. NGOs werden anders finanziert, sie brauchen öffentliche Finanzierung, um ihren Job machen zu können. Und soweit ist es im Grundsatz richtig, dass NGOs auch Geld von der Europäischen Union bekommen. Dass rechte und rechtskonservative Parteien da ihr Problem mit haben, weil NGOs andere Ziele als sie sie gut finden verfolgen, kann ich vielleicht politisch noch nachvollziehen. Aber so weit zu gehen, dass hier strukturell ein Problem bei NGOs ist, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nicht nur Nicolas Ayossa, der EU-Direktor von Transparency International, vermutet eine Kampagne der Konservativen gegen die Nichtregierungsorganisationen. Und auch im EU-Parlament glauben nicht wenige Abgeordnete, dass die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, ihre neue Mehrheit mit den Rechtsaußenfraktionen nutzen wollen, um das zivilgesellschaftliche Engagement beispielsweise beim Klimaschutz in den kommenden Jahren zurückzudrehen.
Matthias Reiche berichtete. Tja, wo lässt sich in Deutschland besser über die sich verändernde Wetterlage in den Bergen diskutieren als auf der Zugspitze? 2 Tage lang waren Expertinnen und Experten beim 2. Alpenklimagipfel vor Ort. Und sie waren sich einig. Im Alpenraum werden sich die Temperaturveränderungen besonders gravierend auswirken, nicht nur im Tourismus, sondern auch für die Menschen, die dauerhaft dort leben. Georg Bayerle hat das Treffen mitverfolgt.
Das Tempo, in dem das Eis aus den Alpen verschwindet, hat noch einmal zugenommen. In einem Ausmaß, das selbst die Innsbrucker Gletscherforscherin Andrea Fischer nahezu sprachlos macht.
Wir haben in 2 Jahren, 2022, 2023, in den Ost- und Westalpen 10% der gesamten Gletscherfläche verloren. Hier hat der Klimawandel Formen angenommen, die konnten wir uns vor diesen 3 Jahren auch als die, die täglich am Gletscher stehen und dort messen, noch nicht vorstellen.
Infolgedessen haben die Glaziologen ihre Modelle korrigiert. Die Gletscher der Ostalpen werden nicht bis zum Ende des Jahrhunderts, sondern bis 2050 weitgehend verschwunden sein. So nah ist das Ende des Eises in den Alpen bislang nie vor Augen getreten. Während damit auch der Skitourismus im Winter immer schlechtere Bedingungen haben wird, erwartet der Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann immer noch mehr Alpentouristen im Sommer.
Die Kernbotschaft ist, dass der Druck auf den Tourismus im Alpenraum noch mehr zunehmen wird. Auf der Flucht vor den hohen Temperaturen bis zu 40 Grad im August im Mittelmeerraum wird zu einem noch größeren Antrag auf alpine Regionen führen.
Das bedeutet Verkehr, Straßen, stellenweise Überfüllung, wie jetzt schon in den Dolomiten, wo Naturplätze wie die Drei Zinnen oder der Praxer Wildsee kontingentiert werden. Die Alpenregionen müssen schnell herausfinden, wie sie den Tourismus zukünftig naturverträglich gestalten können. Christine Busch, Geschäftsführerin der Alpenschutzkommission Zipra Deutschland, fordert, von den hohen Ansprüchen runterzukommen, die Tourismuswerbung immer noch weiter aufbaut.
Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir den Anspruch haben, dass uns alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Natürlich hat der Tourismus, der auch immer mehr wollte und mehr wollte und mehr wollte, diesen Wettbewerb aufgebaut. Wir haben ja auch den Anspruch, dass jeder 3-mal im Jahr in Urlaub fahren muss, weil der Nachbar macht's auch, also mache ich das auch, aber macht mich das glücklicher. Gerade haben wir die Situation am Brenner, wo man irgendwie 6 Stunden im Stau steht, wenn man nur an Gardasee fahren will.
Ganz konkret anpassen müssen sich die Landwirte in den Alpen. Steigende Temperaturen und extremere Unwetter verändern die Saaten bei Gemüsebauer Romet Griner in Innsbruck.
Es kommt das Klima von Meran näher auf die Nordalpen auf, also Richtung Inntal her. Ja, man versucht jetzt mit Zuckermelonen, mit Wassermelonen, alles was zartblättrig ist nicht mehr geeignet für die intensiven Niederschläge, die wir haben. Feldsalat, das verschwindet eher am Markt. Dafür geht's hin mehr zu grobblättrigen Gemüse wie ein Kaufiol, wie ein Kohlrabi.
So greift der Klimawandel auch ins Essensangebot ein. Die Befunde sind klar, auch die Lösungsansätze gibt es. Aber bisher geschieht viel zu wenig, bemängelt Luca Barakat, Sprecher von Fridays for Future aus München mit Blick auf die Tourismuswirtschaft.
Es geht darum, wie kann man jetzt irgendwie noch weiteres Wachstum schaffen. Wir brauchen ehrliche Debatten.
Dieser Appell, das zeigen die Entwicklungen gerade auf Bergen wie der Zugspitze, geht alle an. Und da hat wiederum die Gletscherforscherin Andrea Fischer einen klaren Ansatz.
Das Schöne ist, dass ich eine gute Botschaft habe für diese Menschen, die gerne etwas tun möchten, nämlich wir alle treffen tagtäglich Entscheidungen. Und es ist viel getan, wenn wir diese Entscheidungen so treffen, dass wir klimafreundliche Entscheidungen treffen. Wenn die Konsumenten entscheiden, dann ist das die stärkste Kraft.
Der Alpenklimagipfel diskutiert neue Herausforderungen im Zuge des Klimawandels. Ein Bericht von Georg Bayerle war das.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Die Weltranglistenzweite schlug im Endspiel die Nummer 1 der Tenniswelt, Arina Sabalenka aus Belarus. Im ersten Satz musste sich die Amerikanerin Gauff noch geschlagen geben. Danach kämpfte sich die 21-Jährige bei starkem Wind zurück. Für Coco Gauff ist das der zweite Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere. Bei den Männern ist die Konstellation heute ähnlich. Der zweite der Weltrangliste, Carlos Alcaraz, trifft auf die Nummer 1, Jannik Sinner. Steffen Gahr berichtet.
Mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind die zwei im Finale, die zwei Wochen lang das bessere Tennis gespielt haben. Vor allem Jannik Sinner. Ohne Satzverlust ist der Weltranglisten-Erste ins Finale eingezogen. In seiner dreimonatigen Dopingsperre hat der Südtiroler ganz offensichtlich keinen Rhythmus verloren, sondern jede Menge Kraft gespart. Carlos Alcaraz dagegen hat im Turnier ungewöhnlich viele Sätze abgeben müssen, ganze 4. Ansonsten aber hat er überzeugt, oft sogar geglänzt. Und damit, wie Sinner, die anderen Spieler überragt. Sinner gegen Alcaraz, damit das konsequente Finale. Die meisten Duelle zwischen beiden hat der Spanier gewonnen, auch die letzten 4, auch die letzten auf Sand. Zum Beispiel vor kurzem im Finale von Rom, dem ersten Turnier nach Sinners Dopingsperre. Jetzt kämpft Alcaraz darum, seinen Titel in Paris zu verteidigen. Sinner steht zum ersten Mal im Endspiel der French Open.
Das Finale der Männer beginnt um 15 Uhr. Der Plan war ein anderer für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber so ist das manchmal. Nicht jeder Plan geht auch auf. Deshalb steht die DFB-Auswahl heute nicht im Finale der Nations League. Es geht nur noch um Platz 3. Der Gegner ist Frankreich und auch das wird nicht leicht. Einzelheiten von Felix Mansel.
Die Frage des Tages, wie gegen die Franzosen spielen. Die Offensive des Vize-Weltmeisters ist, auch wenn Dembélé verletzt ausfällt, immer noch sehr gefährlich. Wer kriegt Mbappé und Doué in den Griff? Schon die Portugiesen haben der DFB-Elf im Halbfinale aufgezeigt, dass sie in der Abwehr häufiger nicht hinterherkam. Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass es gegen die Equipe Tricolore wieder ähnlich werden könnte.
Es ist halt nun mal so, dass jetzt die Franzosen sind vorne sehr schnell und wir haben jetzt nicht allzu viele Abwehrspieler, die an die 36 laufen, aber die werden wir auch nicht mehr kriegen. Kann man jetzt sagen, okay, dann hören wir auf, die haben gewonnen. Oder es gibt halt einfach die Option, tiefe Bälle zu blocken, besser im Anlaufen zu sein, clever zu sein, Laufduellen.
Die deutsche Starterelf dürfte sich gegenüber dem Portugal-Spiel verändern. Pascal Groß wird voraussichtlich Alexander Pavlovic im defensiven Mittelfeld ersetzen. Dennis Undav könnte von Beginn an stürmen. Trotz des verpassten Nations League-Finals sieht der Bundestrainer aber keine Motivationsprobleme bei seinen Spielern.
Es ist halt immer noch die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft. Wenn ich da in die Kabine muss und immer motivieren, dann muss ich den Kader umstellen, weil dann stimmt was am Kader nicht. Und am Ende ist ja auch Fußball, das ist ja was Schönes, was wir da machen. Das muss jetzt keiner einen Acker umgraben von Hand.
Aber vielleicht im Blick behalten, dass ein Sieg gegen Frankreich hinsichtlich der FIFA-Weltrangliste enorm wichtig werden könnte, denn Deutschland ist Stand heute bei der Vorrunde der WM 2026 in Amerika nicht als Gruppenkopf gesetzt.
Deutschland spielt in Stuttgart gegen Frankreich. Das Finale der Nations League bestreiten Spanien und Portugal. In der Bundesliga haben die Basketballer des FC Bayern München das dritte Spiel im Playoff-Halbfinale dominiert. Die Bayern gewannen deutlich gegen Heidelberg. In eigener Halle stand es am Ende 98-68. Dem FC Bayern fehlt jetzt nur noch ein Sieg für das Finale um die Meisterschaft. So geht es auch den Basketballern aus Ulm. Die gewannen gegen Würzburg mit 99-86. Damit geht auch Ulm wieder mit 2-1 in Führung in der Best-of-Five-Serie. Spannung bis zum letzten Moment, das lieben die Sportfans. Und genau das gibt es in der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Denn die deutsche Meisterschaft ist noch immer nicht entschieden. Das wird sich aber heute am letzten Spieltag ändern. Die Füchse Berlin haben die besten Chancen. Dem Club aus der Hauptstadt reicht ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen für den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Einziger Konkurrent der Füchse ist der SC Magdeburg. Der Titelverteidiger spielt in Bietigheim.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Nils Winkler.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Rund zwei Wochen nach der Messeattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg hat es einen ähnlichen Angriff in München gegeben. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt hat eine 30-Jährige laut Polizei auf Passanten eingestochen. Aus der Nachrichtenredaktion Iris Hertle.
Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte auf die Angreiferin geschossen. Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Die Frau hatte zuvor in der Nähe der Theresienwiese, wo alljährlich das Münchner Oktoberfest stattfindet, zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt, einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau. Für beide bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand, hält es aber eher für unwahrscheinlich.
US-Präsident Trump schickt 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles. Mit der Anordnung reagiert die Regierung auf die massiven Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. In L.A. protestierten den zweiten Tag in Folge zahlreiche Menschen gegen Razzien der Behörde, bei denen am Freitag mehr als 40 Migranten festgenommen worden waren. Die Bürgermeisterin von Los Angeles distanzierte sich von den Festnahmen. Rund 200 Küstenorte weltweit haben ein Bündnis geschlossen, um gemeinsam besser gegen die Gefahren des Klimawandels vorzugehen. Hintergrund ist, dass durch die Erderwärmung der Meeresspiegel steigt und dadurch bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als 1 Milliarde Menschen ihrem Lebensraum bedroht sein werden. Man zähle den Anstieg des Wassers nicht in Zentimetern, sondern in Zahl der Einwohner, die umgesiedelt werden müssen, erklärte der Bürgermeister von Nizza. In seiner Stadt beginnt am Montag die UN-Ozeankonferenz. In Rom haben Hunderttausende Menschen gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen protestiert. Die Veranstalter warfen Italiens Ministerpräsidentin Meloni vor, sich zur Komplizin der zum Teil rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu zu machen. Aus Rom, Anna Giordano.
Die Veranstalter sprechen von mehr als 300.000 Teilnehmern. Organisiert worden war die Demonstration für Gaza und Palästina von den Oppositionsparteien im italienischen Parlament. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elly Schlein, warf der Regierung Meloni in ihrer Rede vor, so wörtlich, das Massaker an den Palästinensern schweigend hinzunehmen. Man fordere die ungehinderte Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen und Sanktionen gegen die israelische Regierung, so die Oppositionspolitiker.
Das Deutschlandwetter. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, im Süden freundlich, 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit einer Entwarnung auf der A73 Feucht-Nürnberg. Kein Falschfahrer mehr zwischen Feucht und Nürnberg-Münchner Straße. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuz-Essen-Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Und die B9 Koblenz Richtung Bonn ist zwischen der A48 Koblenz-Nord und Mülheim-Kärlich nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie weiterhin gut durch die Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Ja, und jetzt wollen wir uns hier in der ARD Infonacht ausführlich mit dem Mindestlohn beschäftigen, also mit einem der großen Streitpunkte zwischen Union und SPD, noch in den Koalitionsverhandlungen ja schon. 15 Euro. Die SPD will das durchsetzen. Doch Unternehmen fürchten, dass sich die Wirtschaft da nicht erholt und dass das Leben für uns alle teurer wird. Stimmt das? Oder könnte ein höherer Mindestlohn der Wirtschaft sogar nützen? Um all diese Fragen geht es in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts mit Anna Planken und David Alf.
So, wer verdient was? Das ist ein heikles Thema. Da redet man in Deutschland nicht so gerne drüber. Haben wir sogar mal eine eigene Folge drüber gemacht.
Ja klar, das war eine krasse Erkenntnis, dass viele noch nicht mal wissen, was ihr Partner verdient.
Gut, aber es gibt ein Gehalt, da redet ganz Deutschland drüber. Und zwar immer wieder. Über den Mindestlohn. Das ist das Mindeste, was ein erwachsener Mensch pro Stunde bei uns in Deutschland verdienen muss. Unsere Lohnuntergrenze.
Die liegt aktuell bei 12,82 Euro. Aber seit einigen Monaten gibt's Parteien, Gewerkschaften und Wissenschaftler, die sagen, das ist zu wenig. Seit Monaten hört man in den Medien, wir brauchen 15 Euro Mindestlohn. Sogar in den neuen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD haben diese 15 Euro es geschafft. Da steht doch wörtlich, ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 ist erreichbar.
Ganz spannend, das hat in einem Koalitionsvertrag eigentlich gar nichts zu suchen.
Nee.
Das klären wir gleich noch. Aber erstmal zu diesem Wort erreichbar. Das klingt sehr unverbindlich. Aber allein die Möglichkeit, dass es bald soweit sein könnte, verursacht bei einigen Unternehmern und Unternehmerinnen ja so leichtes Herzrasen. 15 Euro seien viel zu hoch und eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft.
Warum? Welche Argumente haben Sie? Das hören wir uns jetzt an. Wir starten unsere Recherchereise da, wo viele von euch ihren Tag beginnen. Beim Bäcker nämlich. Brot, Brezeln, Brötchen. Für manche ist das Luxus geworden. Die Preise für eine Tüte vom Bäcker sind in den letzten Jahren extrem nach oben geschossen.
Das liegt unter anderem an den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Unser Team hat in einer Bäckerei in Nidderau bei Frankfurt den Bäckermeister Thorsten Philippi getroffen. Und der macht sich, wie tausende seiner Kollegen im Land, Sorgen, was da kommen könnte.
Thorsten Philippi hat 10 Filialen, 2 Backstuben und rund 100 Mitarbeitende. Seine Personalkosten liegen bei gut 50%. Das heißt, mehr als die Hälfte seiner ganzen Ausgaben geht fürs Personal drauf. Und obwohl alle sowieso in der Backstube mehr bekommen als den Mindestlohn, würde eine Erhöhung auf 15 Euro auch Folgen für seinen Betrieb haben.
Wenn das Einstiegsgehalt bei 15 Euro liegt, müssen natürlich die anderen Gehälter angepasst werden. Das heißt, das gesamte Lohngefüge geht für uns nochmal nach oben. Wir haben ja Nachtzuschläge und Sonntagszuschläge. Das heißt, es wird nochmal teurer und nochmal intensiver für uns.
Das heißt, Thorsten Philippi müsste die Preise für die Backwaren anpassen. Und er fürchtet, dass sich dann immer weniger Menschen die Brötchen vom Handwerksbäcker leisten können.
Wenn wir die Preise erhöhen, müssen wir immer auch damit rechnen, dass uns Kunden den Rücken zukehren oder sich den Bäcker eben nicht mehr leisten können oder wollen. Und dadurch, dass wir weniger Kunden haben, aber mit den weniger Kunden mehr Umsatz generieren müssen. Also müssen wir die Produkte im Einzelnen teurer machen.
Heißt im Klartext, Bäckermeister Thorsten Philippi kalkuliert mit einem doppelten Preisanstieg. Erst steigt der Preis, weil er höhere Personalkosten hat und weil dann viele Kunden sagen, nee, tut mir leid, dann kaufe ich mir mein Brot halt beim Discounter oder im Supermarkt, muss er nochmal erhöhen. Denn klar, er muss ja mit weniger Kunden auf den nötigen Umsatz kommen.
Was das konkret heißen könnte, hat er für uns auch mal durchgerechnet. Er hat seinen Bestseller genommen. Das ist das Knacki, so ein helles Brötchen. Das hat 2020 noch 40 Cent gekostet. Heute kostet es schon 50 Cent. Wenn der Mindestlohn jetzt aber dann auf 15 Euro steigen sollte, dann rechnet Philippi mit 58 Cent für sein Knacki. Das wäre eine Steigerung von 45% in nur 6 Jahren.
Das wäre natürlich heftig. Und ich sag's mal so, Backwaren wären nicht das einzige Alltagsprodukt, das preislich so zulegen könnte. Auch andere Handwerksleistungen, Friseur, Gebäudereinigung, bei allen könnten die Preise anziehen. Und manche Ökonomen befürchten, dass diese Steigerung vor allem bei uns privaten Kunden hängen bleibt.
Wäre ganz einfach, weil wir nicht ausweichen können.
Es gibt eine Branche, die sagt, wenn der Mindestlohn auf 15 Euro steigt,
dann war's das für uns. Dann sind wir weg vom Fenster. Dann lohnt sich das für uns alles nicht mehr. Sowas hört man aus der Landwirtschaft.
Und zwar die Landwirte bei uns, von denen wir oft denken, ja, die haben ja gar kein Problem. Im Gegenteil, die liegen ja volle Kanne im Trend. Der Landwirt um die Ecke. Mit saisonalem Gemüse aus Deutschland, von hier, regionale Qualität, Supermärkte, Discounter. Alle werben genau damit.
Aber das Business, das dahinter steckt, ist ziemlich hart geworden. Der Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Co., verhandeln sehr hart mit den Bauern, Verbänden und Genossenschaften. Da wird um die vierte Nachkommastelle beim Preis für ein Kilo Kartoffeln gefeilscht. Der Preisdruck für deutsche Landwirte ist enorm hoch, vor allem, weil es ja auch die europäische Konkurrenz aus Spanien, aus Griechenland, Polen, vielen anderen Ländern gibt, die eben ziemlich günstig Obst und Gemüse anbieten.
Und jetzt kommen wir mit einem Mindestlohn von 15 Euro die Stunde. Der würde dann natürlich auch in der Landwirtschaft für hunderttausende ausländische Saisonkräfte gelten, die jedes Jahr auf deutschen Äckern und Obstplantagen im Einsatz sind. Unser Plus-Minus-Team hat einige Bauern gesprochen, die sagen, ja, wenn das so weit kommt, dann kann ich mit der Konkurrenz gar nicht mehr mithalten.
Wenn die 15 Euro Mindestlohn kommen und die Löhne in unseren Nachbarländern bleiben auf dem derzeitigen Niveau, dann verlieren wir zwangsläufig an Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, die Importe werden zunehmen.
Das war Ewald Glaser. Der ist Bauer in Ottersweier bei Baden-Baden. Er fürchtet, dass ein 15-Euro-Mindestlohn seine Produkte so teuer macht, dass sie keine mehr kauft. Wenn man vorm Supermarktregal steht und die Erdbeeren aus Deutschland kosten 6 Euro, die aus Spanien nur 3, dann wird's eng. Und wie groß da der Abstand ist, hängt halt auch mit dem Mindestlohn zusammen.
Und damit, welche Stundenlöhne so auf den Feldern in unseren Nachbarländern bezahlt werden. In Italien gibt's gar keinen Mindestlohn. In Spanien liegt er bei gut 8 Euro, in Frankreich und Belgien um die 12. Spitzenreiter ist Luxemburg mit 15,25 Euro. Wenn also in Deutschland der Mindestlohn auf 15 Euro steigen würde, dann hätten wir den zweithöchsten Europas.
Jetzt könnte man ja sagen, hoher Mindestlohn müsste doch eigentlich super sein für die Landwirte. Denn dann wollen alle Saisonkräfte nach Deutschland. Also eigentlich ja dann ein Standortvorteil. Mhm. Aber ist nicht so. Der höhere Lohn führt vielleicht dazu, dass der Bauer leichter Arbeitskräfte findet. Aber das nützt ihm am Ende nichts, wenn er dann sein teureres Gemüse nicht mehr los wird. Denn die Bauern können ihre Kostensteigerungen ja nur sehr schwer weitergeben. Hatten wir ja vorhin schon. Nicht die Landwirte machen die Preise, sondern der Lebensmitteleinzelhandel. Wenn die deutsche Tomate zu teuer ist, dann wird sie eben vom Einzelhandel aus Spanien importiert.
Die Konsequenz für Ewald Glaser und andere deutsche Landwirte wäre, sie lassen es einfach bleiben. Es lohnt sich dann nicht mehr, auf bestimmte Früchte oder Gemüsesorten zu setzen. Himbeeren zum Beispiel. Ewald Glaser hat aufgehört, jetzt schon Himbeeren anzupflanzen. Kürbisse auch nicht mehr und Weinreben im Steilhang erst recht nicht. Und er befürchtet, wenn die 15 Euro Mindestlohn kommen, wird noch mehr Saisonales, Regionales verschwinden, fehlen und weitere Höfe werden den Betrieb einstellen.
Lass uns das alles mal festhalten. Eine mögliche Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro könnte Auswirkungen auf unsere Lebensmittel haben. Brot und Brötchen vom Bäcker würden weiter im Preis steigen. Auch andere Dienstleistungen wie der Friseurbesuch würden teurer. Und wir wissen alle, wie man das nennt, wenn man auf einmal weniger für sein Geld bekommt. Genau, Inflation ist das Stichwort.
Außerdem würden wir womöglich weniger deutsche Früchte und deutsches Gemüse im Supermarktregal finden, weil sich der Anbau bei uns im Land bei manchen Sorten schon gar nicht mehr lohnt. Die ausländische Konkurrenz kann es dann einfach günstiger. Ein höherer Mindestlohn könnte also eine Gefahr sein für die Wirtschaft. Unternehmensverbände warnen, dass mit der Erhöhung die Betriebspleiten zunehmen könnten, weil die Lohnkosten einfach zu groß werden.
Das hört sich drastisch an. Zur Wahrheit gehört aber auch, diese Warnungen sind nichts Neues. Wir kennen die von vor gut 10 Jahren. Damals ist der Mindestlohn eingeführt worden. Damals hatten Wirtschaftsverbände massiv Lobbyarbeit gegen die Einführung gemacht. Hat am Ende nichts geholfen. Sie konnten den Mindestlohn nicht verhindern. Und was ist passiert? Die Apokalypse ist ausgeblieben. Die Wirtschaft ist trotz Mindestlohn nicht zusammengebrochen.
Das stimmt. Aber zur Wahrheit gehört auch, damals waren wir in einer ganz anderen Situation als heute. Deutschland war in einer Boomphase, steigende Konjunktur, starke Autoindustrie, volle Auftragsbücher in den Firmen. Ja, heute sieht's ein bisschen anders aus.
Und weißt du, was ich richtig krass finde?
Hm?
bei wie viel Euro der Mindestlohn damals gestartet ist, also damals, vor gerade mal 10 Jahren, 2015 ging es los mit 8,50 Euro. In den vergangenen Jahren ist er dann immer wieder angestiegen und jetzt liegen wir bei 12,82 Euro. Aber was heißt das eigentlich? Sind 12,82 Euro jetzt viel oder wenig?
Um sowas zu beantworten, fragen wir doch mal die EU. Die hat eine Richtlinie herausgegeben, in der sie empfiehlt, dass sich der Mindestlohn am sogenannten Medianlohn orientieren soll. Und der ist echt was total Spezielles und man darf ihn auch nicht verwechseln mit dem Durchschnittslohn. Es ist eben nicht der Durchschnitt, sondern man stellt sich vor, alle Menschen stellen sich in eine Reihe vom niedrigsten bis zum höchsten Lohn. Dann ist der Mensch, der genau in der Mitte steht, der Median, also das mittlere Einkommen.
Also die EU sagt, der Mindestlohn solle sich am Medianeinkommen im jeweiligen Land orientieren. Und zwar soll er 60% von diesem mittleren Einkommen betragen. Was heißt das in Zahlen für Deutschland? Dafür mussten wir beim Statistischen Bundesamt nachfragen. Wenn wir alle Vollzeitbeschäftigten in Deutschland in eine Reihe stellen, was verdient dann der Mensch in der Mitte?
Antwort: 23,50 Euro pro Stunde. Berechnet man daraus jetzt anhand der EU-Richtlinie den empfohlenen Mindestlohn, dann kommt man auf, tada, 14,09 Euro.
Aha, 14,09 Euro. Das ist, wenn ich in Mathe richtig aufgepasst habe, mehr als 12,82 Euro.
Super.
Das heißt, ich mache noch weiter. Pass auf. Im Moment ist unser aktueller nach EU-Standards zu niedrig.
Mhm. Gemessen an der EU-Richtlinie hast du recht, unser Mindestlohn müsste steigen. Aber jetzt kommt das Verrückte. Er müsste auf, wir haben es ja ausgerechnet, 14,09 Euro steigen, nicht auf 15. Woher diese Zahl kommt, das weiß kein Mensch. Der Arbeitsmarktforscher Eduard Brüll vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW jedenfalls, der kann die Forderung nach diesen ominösen 15 Euro gar nicht nachvollziehen.
Ich wundere mich schon darüber. Das erscheint mir jetzt nicht direkt aus einer sinnvollen Berechnung zu kommen. Hinter den 15 Euro stehen starke Erwartungen für Tariflöhne, wenn man tatsächlich das EU-Kriterium von 60% des Medianlohns treffen will.
Eine starke Erwartung für Tariflöhne. Die Forderung nach 15 Euro basiert also auf der Annahme, dass die Tariflöhne in Zukunft weiter steigen. Ob das wirklich passiert, ist hier aber gar nicht so sicher. Schließlich schrumpft unsere Wirtschaft schon seit 2 Jahren. Mhm. Deshalb fragt sich Eduard Brüll, ist eine Mindestlohnerhöhung gerade jetzt überhaupt zu rechtfertigen?
Eine stärkere Mindestlohnerhöhung wäre in der Boomphase wahrscheinlich kein Problem. Allerdings in der aktuellen wirtschaftlichen Lage mit dem sehr unsicheren Konjunkturumfeld ist das eventuell gefährlich.
Und nicht nur er stellt sich diese Frage, ob sich Deutschland momentan 15 Euro Mindestlohn leisten kann.
Ja, viele diskutieren darüber, aber viele haben bei dieser Sache einfach überhaupt nicht mitzureden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt vom Anfang mit dem Koalitionsvertrag. Auch wenn sich die Regierung irgendwas mit 15 Euro Mindestlohn ja reingeschrieben hat, es ist nicht ihr Bier, muss man ganz einfach sagen. Über den Mindestlohn entscheidet ganz allein die sogenannte Mindestlohnkommission. In der Mindestlohnkommission sitzen Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Diese Mindestlohnkommission trifft sich in regelmäßigen Abständen alle 2 Jahre und dann schlägt sie extra unabhängig der Bundesregierung vor, ob und falls ja, in welcher Höhe der Mindestlohn steigen sollte. Man kann sich das so ein bisschen wie eine Tarifverhandlung vorstellen. Die Vertreter der Arbeitnehmer und die der Arbeitgeber sollen sich an der Entwicklung von Tariflöhnen orientieren. Aber klar, die einen kommen mit hohen Erwartungen, die anderen versuchen eher den Ball flach zu halten.
Und jetzt kommt der Grund, warum gerade alle über den Mindestlohn reden. In ein paar Wochen ist es wieder soweit. Da veröffentlicht diese Mindestlohnkommission ihre neuen Berechnungen und schlägt vielleicht eine Erhöhung vor. Das Problem, der Druck auf diese Mindestlohnkommission ist jetzt extrem hoch. Seit Monaten sprechen vor allem SPD-Politikerinnen und Politiker ständig über diese 15 Euro. Jetzt sogar als Wunsch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Das ist nicht in Ordnung, findet der Ökonom Clemens Fußt. Er ist Präsident des Münchner IFO-Instituts und pocht auf die Unabhängigkeit der Kommission.
Ich finde es wichtig, dass wir eine Mindestlohnkommission haben, aber wenn wir sie haben, sollte man sie auch respektieren. Und bei dem, was die Politik jetzt macht, da dauernd einzugreifen, muss man sich als Mitglied der Mindestlohnkommission natürlich fragen, ob man seine Arbeit nicht einstellt. Also das, was da momentan passiert, ist unvereinbar mit der Idee einer Mindestlohnkommission.
Und genau diese Frage, wer sollte eigentlich über die Höhe des Mindestlohns entscheiden, die treibt auch Constanze Schulze um. Sie ist Familienunternehmerin in dritter Generation und leitet einen Betrieb in Markersdorf in der Oberlausitz. Da handeln sie mit Lkw-Ersatzteilen und reparieren Laster und Busse.
Constanze Schulze beschäftigt 40 Mitarbeiter, von denen bekommen nur ein paar weniger als 15 Euro. Das sind Teilzeit- oder Hilfskräfte. Schulze orientiert sich bei den Löhnen für ihre Mitarbeiter am Tarifvertrag für Groß- und Außenhandel, weil sie ja auch mit Lkw-Teilen handelt.
Und wenn man jetzt guckt, wie haben sich die Tariflöhne entwickelt und wie der Mindestlohn, dann fällt was Interessantes auf. Von 2015 bis 2022 sind der Mindestlohn und die Tariflöhne ähnlich stark gestiegen. Aber danach, also ab 2022, hat sich der Mindestlohn davon unabhängig gemacht. In den letzten 10 Jahren ist der Mindestlohn um ca. 50% gestiegen. Der Tariflohn im Groß- und Außenhandel ist aber im gleichen Zeitraum nur um knapp 37% gestiegen. Und das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Ja. Und dieser Unterschied würde ja noch größer werden, wenn jetzt der Mindestlohn noch mal drastisch steigen würde.
Ja, deshalb ärgert es Constanze Schulze richtig, wenn die Politik sich einmischt und Vorschläge macht und damit quasi Tarifverträge aushebelt.
Der letzte Tarifabschluss, der ging, glaube ich, über 14 Monate. Dort haben sich intelligente Menschen hingesetzt und sich Gedanken gemacht, wie das Lohngefüge aussehen kann. Und dann wird sich einfach darüber hinweggesetzt. Da brauchen wir ja keine Gewerkschaft mehr, wenn die Politik das doch besser weiß. Die Frage ist bloß, woher weiß denn die Politik das besser?
Und es kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. 15 Euro Mindestlohn würden einige mühsam ausgehandelte Tarifverträge überbieten. Die laufen ja noch. Und man müsste jetzt dann nachverhandeln. Viele Unternehmer und Wirtschaftsverbände stellen sich die Frage, ob dann nicht die Tarifautonomie gefährdet ist. Also das Recht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Tarifverhandlungen über Gehälter zu führen und selbstständig Löhne auszuhandeln.
So, ganz schön viele Argumente gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro. Etliche Tarifverträge müssten neu verhandelt werden. Manche Unternehmen könnten die höheren Lohnkosten vielleicht nicht mehr stemmen und müssten aufgeben. Arbeitsplätze könnten wegfallen. Gerade wirtschaftsnahe Ökonomen finden, es sei einfach die falsche Zeit, um darüber nachzudenken. IFO-Präsident Clemens Fußt nochmal dazu.
Wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann können die Löhne nur mit der Inflationsrate steigen, auf Dauer aber eben nicht stärker. Wenn der Kuchen nicht größer wird, gibt's auch nicht mehr zu verteilen.
Klare Worte. Und damit könnte diese Podcast-Folge jetzt eigentlich zu Ende sein. Wir haben klare Antworten, Meinungen und Sorgen gehört, die gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro sprechen. Aber so leicht möchten wir es uns an dieser Stelle nicht machen. Es gibt nämlich auch andere Stimmen. Stimmen, die der Meinung sind, 15 Euro Mindestlohn, die könnten ja sogar positive Effekte haben.
Wir haben bislang nur mit Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, die Gehälter ausbezahlen. Dass die gegen höhere Löhne sind, ja, ich verstehe das, das ist irgendwie klar. Klar ist aber auch, auf Arbeitnehmerseite möchten alle gern mehr verdienen. 6,3 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 14 Euro pro Stunde. Sie arbeiten also im Niedriglohnsektor. Rund 800.000 sind sogenannte Aufstocker, also Menschen, die zwar erwerbstätig sind, deren Lohn aber nicht für den Lebensunterhalt reicht. Deshalb erhalten sie zusätzlich Bürgergeld. Sie alle würden natürlich von einer Erhöhung des Mindestlohns profitieren. Und letztendlich würde dadurch auch die ganze Wirtschaft profitieren. Das sagt Marcel Fratscher, der ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaft.
Also ein Mindestlohn von 15 Euro ist mit die beste Sozialpolitik und die beste Wirtschaftspolitik, die man in so schwierigen Zeiten wie heute machen kann.
Krass, das ist genau das Gegenteil von dem, was beide Experten vorhin gesagt haben. Nämlich, dass eine Erhöhung des Mindestlohns gefährlich für die deutsche Wirtschaft werden könnte. Und Fratscher sieht es genau andersrum. Er sagt, 15 Euro Mindestlohn, das wäre super.
Nach Jahren einer sehr hohen Inflation würde das bedeuten, dass Menschen zumindest wieder nicht weniger Geld, weniger Kaufkraft in der Tasche haben, sondern diese Inflation ausgleichen können. Und er würde auch mehr Wachstum schaffen, mehr Nachfrage schaffen, weil Menschen, die mehr Einkommen haben, mehr konsumieren.
Nur Vorteile also. Mehr Mindestlohn, mehr Geld in der Tasche, mehr Möglichkeit zum Geld ausgeben. All das bedeutet mehr Konsum und somit ein Ankurbeln der deutschen Konjunktur. Fratscher meint außerdem, dass die 15 Euro Mindestlohn für viele Menschen ein Anreiz sein könnten, mehr zu arbeiten, weil es sich dann noch mehr lohnt. Und das Ganze hätte aus seiner Sicht noch einen weiteren Vorteil. Und zwar für uns alle.
Es würde auch bedeuten, dass ein Teil des höheren Niedriglohns eben in der Form von höheren Steuern und Sozialabgaben wiederum beim Staat landen. Auch das ist gut, denn wenn Menschen höhere Ansprüche, Rentenansprüche erwerben, weil sie einen höheren Lohn haben, haben sie auch eine bessere Sicherheit im Alter gegen Armut und erhalten eine höhere Rente.
Weniger Ausgaben für den Staat bei den Sozialleistungen, mehr Steuereinnahmen, höhere Rentenansprüche für Menschen in Arbeit, mehr Möglichkeit zum Konsum. Aus Sicht des deutschen Sozialstaats und betroffenen Menschen im Niedriglohnsektor sind das alles natürlich nachvollziehbare Gründe, warum ein 15-Euro-Mindestlohn auch positiv gesehen werden kann.
Tja Mensch, da war die Folge schon fast um. Da kommt der Fratscher um die Ecke und macht uns die ganze schöne Argumentation kaputt. Lass uns das also zum Schluss nochmal aufdröseln. Die Argumente für und die Argumente gegen 15-Euro-Mindestlohn. Wir sortieren das mal. Gegen die 15 Euro spricht, vieles könnte teurer werden. Stichwort Brötchen und Friseurbesuch. Und das könnte negative Folgen für die Inflation haben.
Das Gegenargument? Es befindet sich viel mehr Geld in den Taschen. Die Leute können mehr konsumieren. Das könnte der Wirtschaft sogar helfen.
Auf der anderen Seite stehen aber wieder die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, dass sie die hohen Lohnkosten vielleicht bald nicht mehr zahlen könnten. Arbeitsplätze könnten wegfallen, Betriebe geschlossen werden. Und da wäre noch das Gegenargument, dass ein Mindestlohn von 15 Euro einige aktuelle Tarifverträge unterlaufen würde.
Positiv wäre aber, dass bei höheren Löhnen auch mehr Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden. Das entlastet die Sozialkassen und letztlich ja auch uns alle. Und mit all diesen Argumenten auf dem Tisch, welches findest du am überzeugendsten?
Oh, ich finde das schwer, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Ich kann Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich gut verstehen, die sagen, hä? Wie soll ich denn aus dem Stand Hunderttausende mehr in Personal stecken? Wo soll das denn herkommen? Andererseits, die Ausrichtung des Mindestlohns am Median, also am Typen ganz in der Mitte der Gesellschaft.
Das ist gut, ne?
Ich finde das schon irgendwie klug. Wir haben es eben gesagt, bei fast 1 Million reicht das Geld aus der Arbeit nicht für den Lebensunterhalt. Das ist ja kein Zustand. Also mein ganz persönliches Fazit wäre, ich erlaube mir kein Urteil darüber, wie schwer das die Wirtschaft treffen könnte. Wenn aber unser wirtschaftlicher Erfolg darauf basiert, dass genug Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten, dann läuft ja auch irgendwie was schief. Also aus Gerechtigkeitsgründen wäre ich dafür, dass der Mindestlohn steigt. Und du?
Ja, dieses Ausbeutungsprinzip, dass es nur gut läuft in der Wirtschaft, wenn möglichst viele wenig verdienen, finde ich, zieht bei mir auch. Und ich denke immer an die Schweiz, ne? Die Schweiz hat ja auch extrem hohe Preise, extrem hohe Gehälter, aber das scheint auch zu funktionieren und zwar mit einem richtig guten Leben als Output.
Egal wie wir das finden, am Ende kommt noch eine kleine Überraschung. Mhm. Die 15 Euro Mindestlohn werden auf jeden Fall kommen. Das haben fast alle Gesprächspartner unserem Team gesagt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
Dass der Mindestlohn 2026 steigt, davon gehen die meisten unserer Gesprächspartner sogar aus. Die Frage ist nur, springt er auf 15 Euro? Oder wird das so eine stufenweise Erhöhung über 2-3 Jahre? Mitte, Ende Juni wird die Mindestlohnkommission einen Vorschlag machen und dann wissen wir alle mehr.
Der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Zwischen Größenwahn und politischem Kalkül.
Amerika. Wir müssen reden.
Der Zustand Amerikas beschäftigt Ingo Zamperoni nicht nur als Moderator der Tagesthemen.
Sondern bei uns zu Hause wird weiter diskutiert.
Mit seiner Frau, der US-Journalistin Jif Bergenon.
Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Aus tragischem Anlass eine besondere Folge unseres Podcasts.
Wir kommen gar nicht drum herum zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jeff jetzt verstorben ist.
Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt, am Ende der Diskussionen.
Amerika, wir müssen reden. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Ja, ganz schnell sollte alles gehen und möglichst auch schnell Wirkung zeigen. So zumindest die Ankündigungen der neuen Regierung beim Thema Asylwende. Wir bilanzieren gleich mal die ersten 4 Wochen der neuen Asylpolitik unter CSU-Innenminister Dobrindt. Gleich hier in der ARD-Infonacht nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Gut 2 Wochen nach der Messeattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine Frau hat am Abend in der Nähe der Theresienwiese auf Passanten eingestochen. Die Angreiferin wurde von der Polizei niedergeschossen. Aus München Alexander Dalmus.
Gegen 19.45 Uhr griff die 30-Jährige zunächst einen 56-jährigen Mann in der Westendstraße mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Kurz darauf attackierte sie eine 25-jährige Frau an der Schwanthaler Höhe. Auch dieses Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, um die mutmaßliche Angreiferin zu stoppen. Beim Versuch, die 30-Jährige festzunehmen, setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.
US-Präsident Trump hat die Entsendung von 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles angeordnet. Das bestätigte seine Sprecherin. In der kalifornischen Stadt hatte es wiederholt Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE gegeben, die bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen hatten. Die demokratische Bürgermeisterin von L.A. Buzz hatte sich bereits von den Razzien distanziert. Russland hat die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn, Zugwaggons und 2 Privathäuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. Charkiw war erst Samstag früh von russischen Angriffen erschüttert worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt.
Im bayerischen Passau ist ein Mann offensichtlich absichtlich mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 5 Personen verletzt, unter ihnen die Ehefrau des Täters und deren gemeinsame Tochter. Nach Angaben der Ermittler könnte ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat sein. Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das war